Also, liebe Freunde, ungeplant, aber gerne würde ich etwas erzählen. Über die Forschung, die ich schon jetzt seit 20, 25 Jahren führe. Die Resultate im Original, das ist aber nur Tschechisch und Slowakisch, das ist mehr als 1000 Seiten. In anderen Sprachen gibt es nur solche kurze Zusammenfassung. Es ist eine Forschung, die vollständig im Rahmen einer normalen akademischen Standardwissenschaft liegt. Es ist überhaupt keine Esoterik. Und zugleich, es folgt, oder es ist da eine spirituelle Dimension oder Zusammenhang, der zu einer Brücke zu den ältesten spirituellen Traditionen führt. Und zwar zu dem Wiederentdecken oder Wiederverstehen von der alten Engellehre oder Angelologie. Sonst besteht die Basisforschung ist rein empirisch und sie besteht im Untersuchen und Entdecken von langzeitigen kulturellen Wellen in der Geschichte, die wir dann statistisch bearbeiten und auf Zeitstrukturen und Muster suchen. Die meisten alten Zivilisationen hatten solche Vorstellungen über Zeitgeister. Also sie waren überzeugt, dass verschiedene Zeitabschnitte regiert sind durch verschiedene geistige Intelligenzen, also Götter oder Engel oder was immer. Und das hatten sehr gut die alten Inder ausgearbeitet, die Ägypter, auch die Maya. Und bei uns im Westen gibt es auch solche Traditionen, wo man glaubte, dass es 7 wichtigste Erzengel gibt. Und die lösen sich so in einer zyklischen Reihenfolge als Zeitgeister ab. So jeder wartet bestimmte Zeit, inspiriert alle Propheten, und aber auch Dichter, auch Wissenschaftler, auch Krieger oder Könige oder welche immer schöpferische oder bedeutende Menschen. Jeder von den Erzengeln hat seinen eigenen Charakter. Also was er bringt, sind bestimmte Inhalte oder Tugenden oder er ist verantwortlich für einen bestimmten Bereich im Leben. Und so entstehen und wiederholen sich zyklisch Zeitalter von bestimmter Qualität. Wir kennen die genauen Daten, die sind überliefert, zum Beispiel der Abt von Sponheim, Johannes Trithemius, hat noch um 1500 so eine Schrift zusammengefasst für den Kaiser damals über die 7 Geister, die als Geister der Zeit wirken. Und da zählt er auch die Jahre auf, zum Beispiel sagt er von 600 bis 246 vor Christus gab es eine Michaeli-Zeit, also eine große Michaeli-Zeit, die dauerte 354 Jahre. Danach dem Erzengel Michael kam der Orifiel, dann Anael, nach ihm der Zachariel, dann Raphael, dann Samael, Gabriel. Und als sie sich dann alle 7 abgelöst haben, dann kommt wieder an die Reihe der Michael. Und das war dann 1879 bis heute. Es gibt aber mehrere solche Zeitgeister, Zeitvorstellungen. Es geht, wenn wir das in die Vergangenheit dann verfolgen, vom Mittelalter, durch die alten Araber, wir kommen in die Antike und dann bis zum alten Babyloniern. Und da stammt es irgendwo her von den babylonischen Tempeln. Die Priester in Babylonien waren Astrologen und die waren Spezialisten an Zeitstrukturen. Die verehrten eine Siebengottheit, also sieben geistige Intelligenzen, die den sieben Planeten im Sonnensystem entsprechen. Und die unterteilten alle, eigentlich alles in der Zeit auf diese Siebenheiten, also die siebentägige Woche ist uns geblieben. Jeder Tag in der Woche hat seinen Planetenherrscher. Also, aber ebenso war es mit dem, jede siebente Stunde hat ihren Planetenherrscher, jeder siebente Jahr, also jedes Jahr, aber wieder der siebente hat denselben immer. Und so auch die größeren Zeitabschnitte, zum Beispiel 72-jährige Zeitperioden. So gibt es einen alten babylonischen Kalender, der auf dem Tierkreis beruht, zum Beispiel das 1413 bis 1485, das sollte ein 72 Jahre lange Zeitabschnitt gewesen sein, der ist durch Mars signiert, also Mars-Intelligenz. Dann danach ist 1557 kommt Jupiter, dann Saturn nach ihm bis 1629, dann Mond bis 1701, Merkur bis 1773, Venus bis 1845, dann Sonne bis 1917 und schon sind wir, das sind schon alle sieben, sind wir wieder bei dem Mars. 1917 bis 89 und heute sind wir im angeblichen Jupiter-Zeitalter bis 2061, wenn das stimmt, und dann kommt ein Saturn-Zeitalter und immer wieder so. Das glaubten die Alten jetzt. Und später dann fragte man sich, worüber spricht die Angelologie? Wo gibt es einen realen Korrelat, also eine, also irgendwelche Tatsachen, die diesen Gedanken entsprechen? Engel kann man doch nirgendwo real beobachten oder treffen. Also spricht das über nichts. Es war ein Aberglauben. Man hat es schon nicht mehr verstanden, dann langsam vergessen. An der Schwelle der Neuzeit. Dann im 19. Jahrhundert war es so weit, dass auch die Kirche keine Engel schon mehr gebraucht. Das ist überflüssig. Anstatt haben wir empirische Wissenschaft getrieben. Physik, Biologie. Und zu Ende des 19. und 20. Jahrhundert kommt dann, entsteht auch Anthropologie und Soziologie. Und die beginnt, die Ursachen von Kultur und diese kulturellen Wellen zu untersuchen. Und also Kulturdynamik heißt das. Und da gibt es einen bekannten Phänomen, dass diese großen schöpferischen Genies oder Genien, die kommen nicht vereinzelt vor, aber die kommen immer in Gruppen, in ganzen Konstellationen auf einmal. Ja. Denkt zum Beispiel an die großen Musikkomponisten um 1800, die Beethoven, Mozart, und alle haben sich so wie verabredet und getroffen in Mitteleuropa, in Wien. Dann um 1500 gab es diese größten Maler in Italien, auch in Deutschland, wie Michelangelo, Leonardo, die malen beide in Florenz am Rathaus. Und das ist in der Regel so, dass nicht einer kommt, aber dann eine ganze Gruppe von großen Menschen in dem Bereich. Und sie sind so gut, zum Beispiel diese Musiker, dass sie klassisch werden. Also bevor gab es nicht so viel so gute und danach auch nicht. Aber es gibt dann wieder etwas anderes, eine andere schöpferische Tätigkeit für einige Zeit und dann wieder etwas anderes. Warum ist es so? Jetzt die Ursachen sind unbekannt, zwar, man denkt aber, die werden keinerlei geheimnisvoll sein, aber irgendwelche normale Ursachen, die wir noch nicht kennen, zum Beispiel zufällig gab es in diesem Cosimo Medici, der hat Geld gegeben und so gab es gute Maler in Florenz. Oder ist das eine Kettenreaktion? Einer beginnt mit etwas, die anderen sehen, das wollen sie auch machen und dann gibt es schon eine ganze Reihe von guten also Wissenschaftler oder Künstler oder was immer. Und jetzt hat es aber eine weitere Dimension. Die Synchronizität, und das ist, was ich jetzt eigentlich zum ersten Mal so systematisch, mathematisch untersuche. Es kommt davor, dass wenn irgendwo in der Welt so eine, also diese schöpferische Persönlichkeiten, die haben, es zeigt sich, sie haben dieselbe oder sehr ähnliche Eingebungen, Einfälle und Vorstellungen in derselben Zeit unabhängig voneinander auf verschiedenen Orten der Erde. Also es ist statistisch wahrscheinlich, wenn jemand damals in Florenz malte, dann gab es auch die Größten in Asien, in Japan und die wussten nicht voneinander. Es sind zum Beispiel, es passiert etwas in Europa, in Asien, in Australien und auch im vorkolumbianischen Amerika, wo die keinen Kontakt gehabt haben und haben sehr ähnliche Kunststile oder Gedanken oder technische Erfindungen in derselben Zeit das Ähnliche. So zum Beispiel einige solche Synchronizitäten sind auch sehr bekannt. Zum Beispiel Karl Jaspers hat die sogenannte Achsenzeit beschrieben, dass zwischen 600 und 300 vor Christus gab es überall die größten Philosophen und Religionsstifter. Es war bei uns der Pythagoras, Plato, Sokrates, Aristoteles, aber zugleich gab es die Propheten in Israel und den Jina und Buddha und Konfuzius und Lao Tse und ja. Vorher keine Philosophen, danach auch fast keine, aber die besten auf einmal in einer kurzen Zeitabschnitt und in Europa, in Persien, in Indien, bis nach China dasselbe und sogar dieselben Ideen, sehr ähnlich, die kann man aufzählen. Aber es gab damals keinen Internet und so schnellen Kontakt, die könnten sich nicht so schnell, ist nicht klar, man glaubt nicht, dass sie ja, kommuniziert gehabt haben. Und das war so wie ein Rätsel. Jetzt habe ich das systematisch untersucht und gezeigt, es gibt Hunderte von diesen Synchronizitäten, nicht nur Philosophen. Es gab zum Beispiel überall die besten Historiker um die Zeitrechnungwende. Dann zum Beispiel um 1200 gab es in Europa diese Graus-Romane, diese Ritterkultur und Heraldik und Hofliebe. Und auf der anderen Ende der Welt in Japan gab es genau dasselbe in derselben Zeit. Es entstand diese heraldische Wappenzeichen und diese ritterliche Romanzen und alles. Und die hatten überhaupt keinen Kontakt gehabt. Und es gibt hunderte von solchen sehr ganz genauen, dieselbe kulturelle Morphologie, dieselbe Erscheinungen auf einmal auf mehreren Plätzen auf der Erde, aber selbstständig geschaffen, unabhängig. Und dadurch kann man dann wirklich über Zeitalter sprechen. Weil es gibt Zeiten, wo dann transkontinental in vielen Zivilisationen etwas Ähnliches passiert. Und man kann sagen, das ist ein Zeitalter der Philosophen oder der Alchemisten oder der Ärzte oder der Krieger. Und diese Zeitalter dazu noch sind synchron und die kommen auch dann nach einiger Zeit wieder zurück, solche Renaissancen. So nach 500 Jahren etwa wiederholt sich wieder ein Zeitalter von derselben Qualität. Es wiederholt sich niemals identisch, aber ähnlich wieder. Weil es inzwischen ist schon die Welt anders, also man sieht, es ist das Ähnliche und in anderen neuen Bedingungen. Also es gibt diese Anhäufungen von schöpferischen Genien, dann diese Synchronizität, dass es zugleich kommt, und dann diese Periodizität, dass es sich dann nach einiger Zeit wiederholt. Wenn man jetzt nachschaut genauer, was ist es, was für Inhalte wiederholen sich da? Was ist es? Es ist eigentlich, was ich untersuche, ist, was immer, welche immer schöpferische geistige Tätigkeit des Menschen, das sind Religionskulte, Kunststile, wissenschaftliche Gedanken, philosophische Strömungen, technische Innovationen, Sozialstrukturen. Wenn man das ordentlich macht, das geben die Anthropologen zu, man kann es nicht erklären, warum kommt in dieser Zeit Interesse für diesen Bereich und nicht und wieder in anderer Zeit für einen anderen. Man kann es durch keine äußerlichen Umstände erklären, durch geografische Bedingungen oder klimatische Bedingungen oder finanzielle günstige Bedingungen oder irgendetwas. Man kann spekulieren in einzelnen Fall, aber wenn man die ganze Geschichte nimmt, dann funktioniert es nicht, die Erklärungen. Und wenn man aber dann genauer hinsieht, dann sieht man, was haben diese schöpferische Tätigkeiten gemeinsam? Was ist der gemeinsame Nenner? Was verbindet die? Zum Beispiel, es kommt immer wieder, wiederholt sich, dass die Maler zusammen mit den Romanschriftstellern kommen. Was haben die beide zu tun? Irgendwie ist das günstig, wenn jemand malt, dann schreibe ich einen guten Roman oder was. Und man findet, das, was diese verbindet, was das gemeinsame Nenner ist, ist eine innere seelische Fähigkeit. Es ist immer eine bestimmte Tugend oder psychische Fähigkeit. In diesem Fall ist es die bildhafte Vorstellungskraft, die Bildhaftigkeit. Ja, der Maler braucht das innere Auge, dieses Vorstellungsvermögen, und der Romanschriftsteller ebenso. Weil Roman basiert auf Beschreibung. Das ist Roman zu schreiben, das heißt Bilder durch Worte malen. Also Beschreibung, dieses literarische Vorgang. Also wenn diese bildhafte Imagination so stärker als Gabe ist in der Zeit, dann ist es eine Voraussetzung auch für die Maler und zugleich für die Romanschriftsteller. Oder ein anderes Beispiel, Sie finden einfach, dass Astronomen, Mechaniker, Mineralogen und auch Geschichtsschreiber, die kommen meistens zusammen. Oder sind auch dieselben Menschen. Was hat das zu tun, das zusammen? Und wenn Sie nachdenken, kommen Sie zu bestimmten Tugend oder inneren Einstellungen oder Qualitäten, dass diese Menschen, die haben gemeinsam, dass sie ein Bedürfnis von Sicherheit haben und entwickeln dieses kristallklare Denken, das ähnlich den Kristallen ähnelt. Das ist eine ganze Sicherheit, eindeutiges Denken, Präzision und diese exakte, diese wissenschaftliche Exaktheit. Es ist etwas wie ein mineralisiertes Denken. Das übertragt man dann an Sozialstrukturen und es stehen immer wieder zusammen mit den Astronomen und Mineralogen und den Geschichtsschreibern Absolutismen. Also solche gesellschaftliche Strukturen, wo alles auf Gehorsam und fixen Vorschriften und Gesetzen aufgebaut ist. Solche Pyramiden, wo wie maschinelle Gesellschaftsstrukturen. Aber das ist dasselbe Prinzip, dieses mechanisch exakt sichere, was auch in der Wissenschaft, dann in der Kunst und auch in der Sozialstruktur sich in derselben Zeit äußert. Ja. Also immer gibt es so eine bestimmte Tugend oder geistige Qualität, die das Gesicht des Zeitalters vereint. Und dieser äußert sich dann in der Philosophie, in der Kunst, in der Religion, in der gesellschaftlichen Struktur. Oder ein drittes Beispiel zeichnet man zum Beispiel, wie man auf die Zeitachse alle demokratischen Regime in der Geschichte zusammenzählt, bekommt man eine Kurve. Wann gab es viele Demokrationen und wann nicht? Wenn man dann auch eine Kurve von schöpferischen Leistungen in der Philosophie mal dann korreliert sie, das ist sehr ähnlich. Es gibt Demokratien immer dann, wenn es Philosophen gibt. Etwa eine Generation nach der Blüte der Philosophie kulminieren die freie Gesellschaftsstrukturen, also Demokratien, Republiken und so. Und auch Logik und andere Bereiche. Was hat das zusammen? Man muss diesen inneren Zusammenhang finden. Logik heißt, sich selbst bewusst zu werden. Also die Logiker, die beschäftigen sich mit, das sind Menschen, die sich bewusst geworden sind ihres eigenen Gedankenprozesses. Dadurch haben sie die Gesetze der Logik entdeckt. Die Philosophen, die pflegen das selbstständige Denken und diese Gedankenkraft, das Licht des Gedankens. Und warum Demokratie? Na, weil die Voraussetzung eines freien einer freien Gesellschaft, wo jedes Individuum da mitbestimmen kann, eine geistige innere Voraussetzung dafür ist diese Gedanken, selbstständige Gedankenfähigkeit, wo ich selbst unterscheiden kann zwischen wahr und falsch und gut und böse. Und deswegen ist das so, also man kann so ganz visuell, empirisch bestimmte geistige Gesetze ablesen aus der Geschichte. Heutzutage sagen wir wollen Demokratie haben, aber Philosophie zu pflegen brauchen wir nicht. Das geht nicht. Es ging niemals in der Geschichte. Es gibt nichts dergleichen, also eine Demokratie ohne Philosophie. Deswegen wird sie verschwinden und sie ist schon scheinbar, ja, heute. Jetzt ein weiterer Schritt. Also es kommen zusammen bestimmte Stimmungen oder Gedanken oder ästhetische Gefühle, die insgesamt einen Urbild oder Archetyp darstellen, da, so wie es Carl Gustav Jung so benannt hat. Und welche sind das? In welcher Reihenfolge? Es sind dieselben, die wir während unserer eigenen Biografie erleben, von Geburt bis zum Ende des Lebens, das kennt wieder die Entwicklungspsychologie relativ gut. Zum Beispiel für die Pubertät, also wenn man so erwachsen wird, sind ganz typische seelische Strukturen oder Fähigkeiten oder Stimmungen, die wir, jeder von uns erlebt hat. Ja, zum Beispiel man die Liebe erwacht, die Beziehungen, man verliebt sich, man braucht etwas zu verehren, einen Guru oder einen bekannten Sänger oder ein Star, und man interessiert sich für das Mystische, Religion, Sinn des Lebens, Musik zum Beispiel, und auch revoltiert man gegen die Autoritäten, gegen die Eltern oder Lehrer und so. Also das ist bekannt, was eine Pubertät enthält. Und jetzt, wenn Sie in die Geschichte hinschauen, da finden Sie ganze Zeitperioden, wo eine globale Pubertät kam für alle Menschen. Und das sind die Romantismen. Da finden Sie alle diese Elemente wieder zusammen. Also die meisten Revolutionen, jeder schreibt und singt über Liebe, die größten Musiker, die größten Dichter und weibliche Mystik und dieses Interesse in Religion. Also das hatten wir um 1800 gehabt, das letzte Mal, Romantismus. Aber das gab es nicht nur einmal, das gibt es im vorher, was im 13. Jahrhundert, diese Troubadourenzeit, mit diesen Damen und Rittern, und diese Troubadouren waren die Liebesminnesänger, ja, in Deutsch. Aber das gab es im 8., im 3. Jahrhundert, und es geht bis an das Anfang der Geschichte. Also das ist eine Weltpubertät. Wenn man das Kindesalter nimmt, das sind auch bekannte psychische Konfigurationen eines Kindes im Vorschulalter. Zum Beispiel das Bedeutsame, was ja auch in der Waldorfpädagogik sagt, man Nachahmung. In der Geschichte finden Sie das im Theater. Die Schauspieler im Theater brauchen nachzuahmen, das ist ihr Hauptinstrument beim Spielen. Ja, also im Mondzeitalter, wo Gabriel waltet, das ist zum Beispiel wie im Barock-Epoche, das war alle Menschen sind ein bisschen so im Durchschnitt mehr ein bisschen kindisch. Also Nachahmung, große Blüten vom Theater. Dann die Formen eines kleinen Kindes, aber so abgerundet, wässrig, ja, das ist barocke Architektur. Aber diese kleinen Putos, die kleinen Engel, dann diese große Fantasie, Vorstellungskraft, das sagte ich schon, das sind die Maler, aber das ist, diese Bildhaftigkeit ist überall, auch in der Architektur, in der ganzen Kunst. Oder das Sensualismus, das kleine Kind hat noch alles, das Denken, alles ist an Sinneseindrücke gebunden. Das löst sich dann erst später ab. Und in einem Gabriel-Zeitalter, alle Philosophen auf einmal sind sinnesgebunden und die sagen, was man nicht sinnlich wahrnehmen kann, existiert nicht. Ja, also materialistische und sensualistische Tendenzen. Aber das gleiche Muster wie im Kindesalter. Oder ein drittes Beispiel, Greisenalter, die alten Menschen. Jeder ist individuell, aber wir haben etwas gemeinsam. Ein alter Mensch zum Beispiel hat bestimmte Rigidität schon, entwickelt sich. Also Normen gehorchen und so. In der Geschichte finden Sie solche Zeitalter, wo alle ein bisschen so wie seelisch veraltet sind. Und das kristallisiert dann in große Kulturformen, zum Beispiel politisches Konservativismus. Ja, immer das Alte sollte man nicht verändern, wir sollten das verehren, die alte Tradition. Oder man im hohem Alter erinnert diese Erinnerungen an die Vergangenheit. Ja. In Geschichte sind das die Geschichtsschreiber, die Historiker. Oder Einsamkeit des alten Menschen. In der Geschichte finden Sie das vor aus Eremitenbewegungen Mönche, wie Benediktus oder die Kartusianer. Oder dann diese Verknocherung, jetzt meine ich physisch im Alten, in dem Alter, ist physisch und seelisch auch und in der Gesellschaftsstruktur haben sie diese Absolutismen und diese Sozialformen, die so verknöchert sind auch. Also alles Gesetz und mechanisch und man muss es gehorchen oder man wird bestraft und das ist alles. Also das ist das Bild, das man beobachten kann, bestimmte Urbilder, die wir in unserem Leben erleben und dann im Großen kommt es in der Geschichte. Und jetzt wird es ein Geheimnis, immer mehr, weil diese Konstellationen, da dachte man, ist die Ursache ist zwar unbekannt, aber vielleicht nicht über, wie sagt man, übersinnlich oder übernatürlich. Wenn man aber an die Synchronizitäten und die Periodizitäten dann denkt, wenn man die bemerkt, dann es irgendwelche Ursache muss da geben, die real ist, weil die wirkt. Aber doch, was für eine Ursache, was für einen Charakter kann die haben? Das kann nicht ein Medici sein oder irgendetwas, was lokal in dem Moment passiert in einem Land. Es muss etwas sein, was durch die ganze Geschichte und wahrscheinlich auch Vorgeschichte schon wirkt, auf den ganzen Erdbau. Was könnte das sein? Also meine Kollegen, Professoren, die denken, ja, das muss eigentlich eine noch unbekannte periodische kosmische Strahlung sein, die beeinflusst das Nervensystem und so weiter. So haben wir nachgeforscht, ob das die Perioden in Sonnen, eine 500-jährige Periode in den Sonnenflecken gibt, oder Erdmagnetismus, oder irgendetwas, überhaupt nichts gefunden. Und jetzt, wenn Sie auch daran denken, dass das selber wiederholt sich in jedem Menschenleben, dann wird es nicht nur unerklärt, aber unerklärbar. Also durch in der materialistischen Denkweise und diesen atomistischen Vorstellungen kann man sich sehr schwer vorstellen, dass man schon welche immer Erklärung dafür finden könnte. Also was damit? Eines bleibt noch. Wir fragen die Alten, die dachten, das verstehen zu können. Wenn sie zum Beispiel in diese Antike gehen würden, da könnten sie fragen, in diese Philosophen, woher hast du das, Sokrates? Warum bist du so ein guter Philosoph? Und der hat gesagt, er sagte, mich inspiriert der Apollo, der Sonnengott, er erscheint mir, er sagt mir, was ich zu sagen habe. Dann gehen Sie nach Persien daneben und fragen da in etwa derselben Zeit den Zoroaster, woher hast du das? Ich habe meditiert, es ist mir der Gott der Sonne erschienen, der Ahura Mazda, und er hat mich beauftragt, die Religion zu erneuern. Dann in derselben Zeit, so etwa 6. 5. Jahrhundert, haben sie diese Propheten in Israel, in der Bibel, da steht, dem Daniel hat sich der Erzengel Michael offenbart, also der Sonnenerzengel. Dann wieder in derselben Zeit der Buddha wirkt in Indien und fragen sie die Inder, wer ist Buddha? Er stellt die geistige Sonne dar. Also die sagen alle auf einmal, die sind sich bewusst und sagen, uns inspiriert die Intelligenz, die geistige Intelligenz der Sonne. Und von ihr haben wir dieselben Gedanken, welche, ich muss kurz, wir können dann zurückkommen, aber zum Beispiel der mittlere Weg. Erkenne dich selbst, befreie deine Individualität, nehme den mittleren Weg, suche, finde deine Mitte. Das sagen alle, von Lao zu Buddha, bis zu Aristoteles in derselben Zeit. Ja, also da sehen Sie auf einmal und sagen, und das inspiriert uns der Sonnenengel. Und, also wo sind wir jetzt? Jetzt sage ich über Michael dasselbe, was Heinz sagt. Das ist ein Sonnenwesen, das uns dazu führt, unsere Mitte, das geistige Herz zu finden. Nun sage ich es schon nicht mehr als ein Glaube in der Kirche, aber als eine empirische Beobachtung. Man kann das in der Geschichte sehen. Und diese Menschen, die wussten nicht voneinander, die könnten sich es nicht nur. Hätten sie sich das alles so herausfantasiert, dann würde jeder etwas anderes sagen, nicht dasselbe. So sind wir jetzt zurück in dem Kreis bei diesen alten Vorstellungen über diese geistige Wesen. Nimmt man zum Beispiel jüdische Legenden über Erscheinungen von Michael und Gabriel, die gibt es fast 100. Und man zeichnet das an die Zeitachse, seit Abraham und Isaac und Jakob, wann? Da findet man, es gab Zeiten, wo mehr die Michael-Erscheinungen überwiegen, dann Gabriel. Und der Zeitabstand ist 500 Jahre ungefähr. Also Michael, dann nach 250 Jahren überwiegt der Gabriel, dann wieder Michael. Und das sagen auch die Pfarrer, das ist nur Aberglaube, das sind nur so Volksüberlieferungen. Aber, jetzt habe ich dazu gesagt, aber was bedeutet Michael und Gabriel, wenn man den Inhalt nimmt? Ja? Vergeistigung und Inkarnation, Materialisation. Man findet, es geht weiter bis heute, bis in die Neuzeit. Und es setzt sich fort, derselbe Rhythmus, in einfach sozialen und geschichtlichen Rhythmen, zum Beispiel von idealistischen und materialistischen und sensualistischen Philosophie. Jede 250 Jahre ist alles so Denken oder Weltanschauung ist betont mehr verbal, logisch oder mehr imaginativ und sensualistisch und dann wieder so und wieder so. Und genau geschaut ist das die linke und rechte Hemisphäre in der modernen Terminologie, das alterniert so wieder. Und einfach, das ist ein ganz reales Rhythmus, das tätig ist auch heute. Nur haben wir andere Termine dafür und vorher hat man das so aufgefasst. Man sagte, das ist der Engel oder der Engel. In Wirklichkeit wissen wir nicht, warum das ist. Wir wissen nicht, ob das die Engel sind oder was. Also für die materialistische Wissenschaft ist das ein Rätsel. Für die Alten war es, das sind die Engel. In dem Buch gibt es viele solche Kurven. Zum Beispiel nimmt man die alte Liebesgöttinnen wie Hathor und Isis in Ägypten oder Venus. Dann kommen die auch rhythmisch zurück. Zum Beispiel die Pharaos, die haben jede 500 Jahre sich diesen Liebesgöttinnen zugewendet und sich Namen gewählt. Zum Beispiel der Sohn der Hathor und so. Und dann, das war so wie ein Kulturprogramm. Und jetzt, das alte Ägypten ist schon vorbei, dann kommt das Christentum und sagt, wir glauben nicht mehr an die alten Götter, sie existieren nicht doch. Und was geht weiter? Die Heiligen und weibliche Heiligen, die durch Liebe und Gnade und Mitgefühl sich ausgezeichnet haben, so wie die heilige Elisabeth oder die Cecilia, die Patronin der Musik. Und wenn sie auf die Zeitachse malen, dann ist das nur dasselbe Rhythmus, das weitergeht und auch die Erscheinungen der Maria. Das ist dasselbe Rhythmus, also das ist eigentlich die alte Liebesgöttin, die weitermacht, nur sagt man, das ist jetzt christlich. Und dann sind wir auch nicht mehr Christen, wir sind Atheisten, aber es geht sowieso weiter in diesen Romantismus und in diesen ich meine, Romane über Liebe und Musiker und so weiter. Also es ist einfach eine psychologische Tatsache, eine rhythmische innere Erfahrung der Menschheit. Nur erklärt man das in jeder Zeit durch andere Spekulationen oder immer nach der jeweiligen Tradition, die da herrscht. Ja. Wenn es in Afrika ist, da sagt man, das ist eine Eingebung von unseren verstorbenen Vätern, ja, weil man nicht über Englisch spricht. Und wenn es in altem Griechenland war, da sagt man, das sind die Musen. Es gibt 9 Musen von verschiedenen Arten. Oder das letzte Beispiel, Kriegsgötter wie Sutech oder Mars oder Samael oder Marsengel im alten Judentum. Es kommt, die haben einen bestimmten Rhythmus, der ist ganz real. Da sind kriegerische Zeichen, zum Beispiel diese Nomaden-Einfälle wie Mongolen und Hunnen, und das ist wie ein. So genau, jede 500 Jahre, die ganze Geschichte durch, wie die Uhr geht es so. Ganz genaues und starkes Rhythmus. Also Marszeitalter. Das letzte Mal, 1917 bis 1989, also 2 Weltkriege, der Kalte Krieg, Atomrüstung und so weiter. Also bis heute ganz schrecklich. Das haben schon die alten Priester in die Babylonier gesagt. Gebt Acht, dieser Nergal, der Marsgeist, der ist sehr blutdürstig und der stiftet Hass an und so. Und wir sagten, oh, wir glauben nicht, also diese Aberglauben, das gibt es nicht. Aber was passiert? Faschismus, Kommunismus. Und auf einmal haben wir alle sehr viele Gründe, uns zu hassen. Weil die Juden sind schlecht, weil die Kulaken sind schlecht und die Kapitalisten, weil in Kambodscha gab es keine Juden und keine Kapitalisten, und da sagten die Stadtbevölkerung ist schlecht und die muss man ausrotten. Also alle in Dörfern sind gut, in der Stadt sind sie schlecht. Ja. Also was immer, nur Hass anzustiften. Das war das 20. Jahrhundert. Also unbewusst machen wir etwas, und wissen wir überhaupt keine Ahnung, warum wir das tun. So, zum Schluss. Einfach eine Minute und gehen wir zu Fragen. Einfach meine Schlussfolgerung, die ich für sicher halte. Es gibt reale periodische Wellen von Inspiration in der Weltenseele, also im kollektiven Unbewussten des Menschen, der Menschheit. Diese hat man schon im Altertum beobachtet und man hat es benannt oder erfasst terminologisch in dieser Angelologie. Und jede von diesen Götterbildern oder Erzengelbildern, das ist eine kondensierte Weisheit über die Inhalte, die da den Menschen ansprechen, entweder in seinem Lebenszeitalter oder in verschiedenen Geschichtszeitaltern. Es hat eine noch weitere Dimension, die ich jetzt auslasse. Nicht nur Biografie und dann Weltengeschichte, aber noch im ganz Großen die Evolution der Natur. Also Millionen von Jahren. Da gibt es auch bestimmte Perioden, wo man sieht, zum Beispiel, dass im Mesozoikum, in der Jura, zu Ende des Jura und Kreide gab es ein Anael-Zeitalter in der Natur. Alles Schöne entstand, so wie die Blumen, diese farbige Pracht der Vögelfäder, die Stimmbänder und was singen, das emotionale Gehirn, also die Tiere beginnen Paare zu bilden, also Familien zu leben, die Kinderfürsorge. So, und das alles auf einmal, was mit der Venus zusammenhängt, entsteht in einem geologischen Zeitabschnitt. Und dann wieder eine andere geologische Periode, zum Beispiel Oligozän, wo man sieht, alles verknöchert. Also alle Tiere bekommen diese Hörner, Geweihe und Stoßzähne und so wie alte Saturnwesen. So. Zum Schluss, Goethes Satz jetzt hat eine tiefere Bedeutung. Erkenne dich selbst und du wirst die Welt erkennen, oder erkenne die Welt und du wirst dich selbst erkennen in der Welt. Warum ist das? Das ist ganz konkret jetzt. Weil es sind dieselben schöpferischen Mächte, die ich in mir selbst, in meiner Seele, im Inneren wahrnehmen kann, die an der Welt arbeiten und die Natur und die Geschichte gestalten. Aber wenn ich nur in mir hineinschaue, da ist es so ein bisschen nebelig und konfus und ich weiß nicht genau, was ich sehe. Aber wenn ich das draußen sehe, auf einmal verbindet sich das und das ist es. Und dadurch, dass ich etwas in mir beobachte, auf einmal verstehe ich die äußere Erscheinung und habe auch etwas Festes, was die Objektivisation hilft. Also das ist diese Geschichte und Natur kann als ein Spiegel der Selbsterkenntnis dienen. Und das ist etwa die Methode, mit der ich arbeite. Also danke für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.